Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du dich für diese Folge entschieden hast. Wie der Titel schon verrät, geht es mir darum, dir wertvollen Input zu liefern und dich dazu anzuregen, über deine Situation im Unternehmen nachzudenken. In unserer neuen Podcast-Serie Business Snack High Performance Talks kommen HR-Leiterinnen, Geschäftsführerinnen und Vorstände zu Wort, die täglich an der Schnittstelle von Menschen, Strukturen, wirtschaftlichen Erfolg agieren. Gemeinsam diskutieren wir, wie High Performance im Unternehmen gelebt wird, messbar, menschlich und nachhaltig. Unsere Gäste teilen persönliche Erfahrungen, empfohlene Vorgehensweisen und Herausforderungen aus der Praxis. Heute habe ich die Freude, Markus Raunig zu begrüßen. Er ist seit September 2022 Vorstandssprecher der Otterkringer Getränke AG, zu der neben der Otterkringer Brauerei auch Füßlauer Mineralwasser sowie Delfabro Kolarik gehören. In der Otterkringer Brauerei, einem traditionsreichen Unternehmen, das nicht nur für seine herausragende Biere bekannt ist, sondern auch für seine innovative Unternehmenskultur und seine starke regionale Verwurzelung, ist er seit September 2024 auch in der Geschäftsführung. Markus Raunig bringt eine beeindruckende Kombination aus strategischem Denken, Hands-on-Mentalität und Leidenschaft für Marke und Kultur mit. Nach einigen internationalen Stationen als General Manager bei Henkel, in Summe war er dort 16 Jahren, setzt er seit fast 3 Jahren bei Otterkringer klare Akzente in Richtung Wachstum, Modernisierung und nachhaltige Positionierung der Marke. Sein Ansatz? Tradition wertschätzen, Zukunft gestalten und dabei die Menschen ins Zentrum stellen. Markus steht für eine Führungskultur, die Offenheit, Unternehmergeist und Verlässlichkeit verbindet. Werte, die gerade in einer Branche mit tiefen Wurzeln und hoher Emotionalität essentiell sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf die Einblicke, wie High Performance in einem dynamischen, traditionsbewussten Unternehmen wie der Otterkringer Brauerei gelebt wird. Danke, dass du heute hier bist, Markus.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sitzen in Salzburg. Ja, du bist ja gerade von einer Brauerei-Tagung gekommen, ja, vom Biertrinken, habe ich erfahren. Ich muss nur eine Geschichte noch loswerden. Haben wir gar nicht vorher abgesprochen, aber mir ist es jetzt eingefallen, wie ich runtergelesen habe. Wie bin ich zu Otterkringer das erste Mal gekommen? Ich stehe am Würstelstand in Wien und bestelle eine Eitrige mit Pugel, weil das ist mir empfohlen worden als Salzburgerin, das so zu bestellen. Und dann fragt der Würstelstandverkäufer und das 16er Blech dazu. Und das ist üblich in Wien, das 16er Blech ist quasi, also die Otterkringer Brauerei ist im 16. Bezirk. Und daher das 16er Blech in der Bierdose.
Genau so ist es. Und so sind viele Menschen zu unserer Marke gekommen in Wien.
Wie ist das aber entstanden? Weißt du das, wie das 16er Blech entstanden ist?
Ja, das ist relativ leicht erklärt. Dadurch, dass die Brauerei tatsächlich in Wien-Otterkring, also dem 16. Bezirk, liegt und eine Dose aus Blech ist, ist es das 16er Blech, das aus dem 16. Bezirk kommt und mit gutem Otterkringer Bier befüllt ist.
Ja. Also wirklich durch ein Wiener Slang. Ja,
und da gibt es lustigerweise noch eine Anekdote dazu zu erzählen. Und zwar ist ja der Wiener Würstelstand mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben worden und mit ihm auch 20 Begriffe. Und einer davon ist tatsächlich das 16er Blech.
Ja, Wahnsinn.
Das heißt, unser Bier ist tatsächlich auch UNESCO-Weltkulturerbe in der Zwischenzeit.
Begeistert. Gut, dass ich die Geschichte erzählt habe. Markus, auf eurer Karriereseite schreibt ihr, dass es euer erklärtes Ziel ist, den Menschen durch Top-Leistung in dem Bereich Qualität, Service und Innovation Freude zu bereiten. War das auch die Grundlage für eure Kampagne für das neue Otterkringer Lager, in der ihr mit einer Geld-Zurück-Garantie geworben habt?
Das ist natürlich die Basis von all dem, was wir tun. Wir versuchen immer höchste Qualität mit Emotion zu verbinden. Das hat die Bierkategorie so an sich. Du versuchst Menschen zusammenzubringen in einer geselligen Atmosphäre mit einem guten Getränk, mit einem qualitativ hochwertigen Bier. Und da waren wir nicht zu feige zu sagen, wenn es jemandem nicht schmeckt, dann bekommt er auch gerne sein Geld zurück, kann aber mittlerweile berichten, dass nur sehr, sehr wenige Konsumentinnen und Konsumenten von dieser Geld-Zurück-Garantie Gebrauch gemacht haben.
Was bedeutet, wir gehen konkret rein auf die Fragen, was bedeutet High Performance Culture konkret für dich? Wie definierst du den Begriff auch?
Ich würde ihn für mich definieren, ein High Performing Team oder High Performing Culture zeichnet sich dadurch aus, dass möglichst viele, wenn nicht alle Mitarbeiter in meinem Unternehmen wissen, wohin die Reise geht, wo das Ziel liegt, dieses Ziel vom Management sehr klar definiert ist, sehr klar ausgesprochen ist, vielfach wiederholt wird. Ich habe irgendwo mal gelernt, dass man Dinge zwischen 7 und 9 Mal wiederholen muss, bis man sie sich auch tatsächlich nachhaltig merkt, zu verschiedensten Gelegenheiten. Das heißt, eine klare Zieldefinition, eine klare Definition über harte Fakten und KPIs, die wir letztendlich messen können, gegen die wir unsere Mitarbeitenden auch entlohnen oder für die wir unsere Mitarbeitenden entlohnen, eine klare Sprache miteinander, ein hohes Maß an Vertrauen und damit einen sehr regen Austausch zu allen Themen, die im täglichen Berufsleben anfallen. Das heißt, Klarheit ist für mich ganz ein wichtiger Aspekt für eine High-Performing-Culture.
Als Grundlage eures Handelns listet ihr auch eure Werte und Leadership-Prinzipien auf. Welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte in eurer High-Performance-Culture einnehmen?
Ich glaube, dass das generell nicht nur für unser Unternehmen, sondern für Führungskräfte ganz generell gilt. Sie müssen im klassischen Sinn Vorbilder sein. Sie müssen vorleben, sie müssen vorgeben, sie müssen die höchsten Maßstäbe an sich selber anlegen und sie müssen, glaube ich, die Werte, die sie kommunizieren, selbst vorleben. Mhm. Nur wenn das passiert, dann haben die Mitarbeitenden auch ein Beispiel, wie es in der Realität auszuschauen hat. Und das gilt für Tage, wo die Sonne scheint, das gilt aber ganz besonders für Phasen in einem Unternehmen, wo es vielleicht einmal bewölkt ist oder wo es ein Gewitter gibt oder wo es regnet. Weil ich glaube, Menschen zeichnen sich und Führungskräfte zeichnen sich erst in schwierigen Situationen aus und zeigen ihr wahres Gesicht. Und wenn man dann nach seinen Werten agiert und wenn man dann berechenbar für seine Mitarbeitenden agiert, dann ist man eine gute Führungskraft. Und dann kann man auch ein Vorbild sein.
Okay. Wir gehen jetzt nach den 8 Säulen vor, die wir gefiltert haben. Gibt es auch ein Buch von mir seit Mai, die 8 Säulen der High-Performance-Culture, die wir einfach gefiltert haben in den letzten Jahren bei der Unternehmenskulturanalysen von Organisationen, aber auch wenn wir beratend unterwegs sind, sehen wir, dass diese 8 Säulen sehr gut funktionieren, wenn die eingesetzt werden. Eine der Säule, du hast schon zuerst gesagt, die KPIs sind euch wichtig, ist dieses Thema Ergebnisorientierung. Wie misst ihr, auch du persönlich, Erfolg jenseits der KPIs? Ja, das eine sind die KPIs, aber es gibt ja noch mehr in der Organisation. Und welche Rolle spielt für euch auch die Ergebnisklarheit in der täglichen Führungsarbeit?
Also ich glaube, wie schon eingangs erwähnt, Klarheit und Klarheit in der Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle, damit die Kolleginnen und Kollegen wissen, woran sie sind und woran sie sich zu orientieren haben. Das geht über harte Zahlen hinaus. Das geht in Werte, die wir definiert haben, die wir klar kommunizieren, nach denen wir leben, nach denen wir agieren. Es gibt eine Familiencharta unserer Eigentümer, wo diese Werte auch ganz klar festgeschrieben sind, die für uns auch als angestellte Manager absolute Gültigkeit haben, weil nur so kann ein Familienunternehmen funktionieren. Mhm. Im Sinne der Eigentümer, im Sinne der Werte der Eigentümer, die müssen sich auch aufs Unternehmen und auf die handelnden Personen übertragen. Das geht über soziales Verhalten, das geht über Respekt miteinander im Umgang, das geht in einer Nulltoleranz für tatsächliche, wie soll man es nennen, menschliche Verfehlungen. Wir wertschätzen uns und wir fordern dieses Wertschätzen auch von unseren Kolleginnen und Kollegen im täglichen Umgang ein. Wir versuchen weitestgehend behutsam in unserer Sprache umzugehen. Gelingt uns das immer? Nein, das gelingt uns natürlich nicht immer. Wir sind Menschen. Es wird aber immer wieder eingefordert. Es geht um ein Geben und Nehmen. Ich glaube, dass Unternehmen, die über Generationen bestehen wollen, auch etwas zurückgeben müssen. Das geht über soziale Projekte, das geht über Unterstützung für unsere Kolleginnen und Kollegen in Notsituationen. Das zeigt unser Miteinander. Und es geht am Ende des Tages, und das ist das Schöne in einem Familienunternehmen, natürlich um die harten Zahlen, Daten und Fakten, aber es geht vielleicht nicht um den letzten Euro in der Ergebniszeile.
Mhm. Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle?
Ich glaube, dass Wachstum prinzipiell ein essentieller Teil unserer Weiterentwicklung ist. Wenn wir aufhören zu wachsen und uns weiterzuentwickeln, dann bleiben wir stehen und dann werden wir uns, glaube ich, auch nicht weiterentwickeln. Für mich ist Wachstum ganz klar mit Neugierde verbunden. Ich glaube, nur neugierige Menschen im positiven Sinne können sich weiterentwickeln. Bedeutet, sich viel anzuschauen, bedeutet, gut zuzuhören, bedeutet, auf Menschen zuzugehen, ein offenes Ohr für sie zu haben, auf Märkte im klassischen Sinn zu gehen, zu spüren, was passiert dort, sich möglichst viele Geschäfte anzuschauen, Trendreisen zu machen, einfach einen Weitblick zu entwickeln, um zu erkennen, wo entwickelt sich eine Kategorie, eine Branche, unsere Gesellschaft hin, um darauf aufbauend sich weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt, für mich ist eine positive Neugierde immer eine Triebfeder gewesen und habe in meiner Vergangenheit in vielen Ländern gelebt. Und das Spannendste war immer, sich mit den Kulturen auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie leben Menschen in diesem Land. Ich war ja im positivsten Sinne 20 Jahre meines Lebens ein Gastarbeiter und hatte das große Glück, immer wieder neue, interessante Menschen kennenzulernen und Teil der lokalen Kultur zu werden. Mhm. Und ich glaube, wenn man versteht, dass man kulturelle Gegebenheiten akzeptiert und sie nicht krampfhaft verändern will, weil man von woanders kommt, aber sie weiterentwickelt, sie aufnimmt, sie ins Positive umkehrt, dann kann man sich weiterentwickeln, dann kann man ein Unternehmen weiterentwickeln, dann kann man seine Mitarbeitenden weiterentwickeln, seine Produkte, seine Marken. Das heißt, Neugierde gepaart mit, glaube ich, einer hohen sozialen Kompetenz und der Gabe zuzuhören. Mhm. War nicht immer so. Ich war nicht immer der Größte im Zuhören. Habe das über die Jahre tatsächlich lernen müssen, lernen dürfen und kann es in der Zwischenzeit ganz gut.
Was war der Knackpunkt, wo du gemerkt hast, Zuhören zahlt sich aus?
Die ganzen vielen positiven Inputs, die man versäumt, wenn man selber immer glaubt, man ist der hellste Stern am Planeten. Mhm. Das ist man nämlich nicht. Ich glaube, es gibt immer wieder interessante Gegebenheiten, Treffen, Gelegenheiten, um was dazuzulernen, um einen Input zu bekommen. Und den bekommt man letztendlich, glaube ich, nur, wenn man zuhört. Und ich glaube, ganz essentiell war mein lieber Vater dafür, der mir einmal erklärt hat, der Herrgott hat dir nicht umsonst zwei Ohren und nur einen Mund gegeben.
Sehr gute Aussage. Sollten sich manche zu Herzen nehmen. Du hast es eh gerade gesagt, das Lernen macht sehr viel aus in deinem Leben. Ja, weil wenn man 20 Jahre im Ausland gelebt hat und mit Mensch mit Migrationshintergrund ist, dann ja, genau. Kenne ich selber von, weil ich habe in Holland auch gelebt, ja, und das betrachtet man die Dinge ganz anders, ja, und ist neugierig auf neue Dinge. Ich finde ja immer so super, in einem neuen Land, wie man so simple Tagessachen aufs Postamt gehen. Ja, in Holland war es so, da musstest du Nummern ziehen und ich mir dachte, aha, das gibt es auch. Ja, also ganz spannend. Dann überlegt man, warum passiert das nicht in Österreich?
Genau.
Und findet interessant, dass es dort notwendig ist und nicht notwendig. Ich habe es dann hinterfragt, gesagt wurde mir, wir können nicht gut anstellen.
Genau so ist es. Es gibt manchmal ja sehr einfache kulturelle Erklärungen dafür, warum es so ist.
Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz, also das Tagesgeschäft, mit strategischem Denken zu verbinden? Also das immer wieder, die Frage wird immer hinterfragt, also diese Verbindung zu schaffen, okay, das ist jetzt Daily Business mit der Flughöhe, die wir jedes Jahr auch definieren oder gestalten wollen.
Ich glaube, es definiert sich, wenn man es zulässt, aus seiner Rolle relativ einfach. Ich glaube, als CEO eines mittelständischen österreichischen Unternehmens mit ca. 800 Mitarbeitenden wäre es vermessen zu sagen, ich bin der Beste im Vertrieb, ich bin der Beste in der Logistik oder in der Supply Chain. Meine Aufgabe in dem Fall ist es, tatsächlich für diese Spezialbereiche die besten Kolleginnen und Kollegen auszuwählen und ihnen dann, und das halte ich für essentiell wichtig, die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb ihres Verantwortungsbereichs zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln und nicht wie in der guten Muppet-Show die zwei alten Herren am Balkon zu sitzen und alles besser zu wissen. Ich glaube, man muss als Führungskraft dann auch loslassen können. Ich bin ein absoluter Verfechter der Theorie, dass Micromanagement nirgendwo hinführt und es gibt geteilte Rollen. meine Funktion beinhaltet, darüber nachzudenken, wie wir das Unternehmen tatsächlich mittel- bis langfristig weiterentwickeln in strategischen Feldern. Meine Aufgabe ist es nicht, die letzte Kiste Bier zu einem unserer Handelspartner zu bringen. Und ich glaube, dass viele Führungskräfte gut beraten werden, diese zwei Bereiche voneinander zu trennen.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Aber gleicht hier ab, diese strategische Ebene, die Führungskräfte, gibt es irgendwelche Mechanismen, wo ihr immer wieder schaut, Daily Business, passt es zur strategischen Ausrichtung, wo ihr das abgleicht auch
ein natürlich, Stück? Natürlich. Und ich glaube, starke Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich auf einen strategischen Pfad einigen, sprich eine, früher mal würde ich sagen, 5-Jahres-Strategie. Ich würde sagen, heute eine 5-Jahres-Strategie ist nicht mehr machbar in einer Welt, die sich im Tagesrhythmus verändert. Ich glaube, wenn wir heute in der Lage sind, die nächsten 3 Jahre vernünftig vorherzusehen und zu planen strategisch, sind wir schon ganz gut unterwegs. Das heißt, sich strategisch die nächsten 3 Jahre zu überlegen und das dann ganz klar in die einzelnen Verantwortungsbereiche, in die einzelnen Geschäftsbereiche messbar zu deklinieren und dann nach einem gewissen Mechanismus, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, je nachdem wie die Situation ist, abzugleichen, aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten zu analysieren und dann auch zu korrigieren und dann auch nachzubessern. Und das ist bei uns ein letztendlich immerwährender Prozess. Wir machen es intern mit unseren Geschäftsführern, machen es 5-mal im Jahr mit unserem Aufsichtsrat, wo es immer eine halbe Stunde letztendlich darum geht, wo liegen wir versus unseren strategischen Prioritäten.
Super, okay. Was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich Klarheit ist. Dass es Klarheit in der Sprache, Klarheit in der Zieldefinition ist. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein ganz starkes Maß an Vertrauen ist. Ich glaube, die besten funktionierenden Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine enorm gute Vertrauensbasis zueinander haben. Und ich glaube, dass der dritte Punkt tatsächlich ein unterschätzter ist, das ist Disziplin. Ich glaube, es ist Übung, es ist letztendlich ähnlich wie im Sport. Die besten Sportler üben sehr lange, bis sie etwas gut können. Ich glaube, die besten Manager und die besten Führungskräfte, aber auch die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten täglich üben und ihre Tätigkeiten verbessern durch Training, damit sie am Ende des Tages dann etwas wirklich gut können. Und das muss aber tatsächlich auch von den Führungskräften ausgehen. Du kannst nicht verlangen, dass jemand den letzten Einsatz zeigt und du selber erscheinst um 10 und bist um 3 wieder weg und keiner weiß, wo du bist. Davon bin ich überzeugt. Also es ist Klarheit, es ist Vertrauen und es ist ein hohes Maß an Disziplin.
Ich sage ja immer, High Performance kommt von Durchhalten und Konsequenz.
Im Englischen das Wort Endurance passt, glaube ich, sehr, sehr gut dazu. Beschreibt es auch viel besser als irgendein deutsches Wort. Es gibt manchmal so Begriffe, die sind im Deutsch schwer zu finden, sind im Englischen deutlich leichter zu definieren.
Ja, und ich finde, das bringt es auf den Punkt mit der Kombination Sport und Disziplin. Das Leben ist eine Langstrecke und nicht nur ein Sprint. Und da das Schwierigste ist sicher das Durchhalten, um High Performance zu haben, also konsequent auch immer wieder die Disziplin aufzubringen, dran zu bleiben. Ja. Kommunikation, du hast das zuerst schon gesagt, auch diese Klarheit in der Kommunikation. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, Handy und Co., und WhatsApp-Gruppen und Social Media und so, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Wie macht ihr das im Unternehmen?
Also vorweggeschickt, es ist tatsächlich nicht einfacher geworden in den letzten 20 Jahren. Und wir sind vermeintlich besser informiert. Sind wir tatsächlich besser informiert? Das würde ich in einer anderen Podcast-Folge tatsächlich in Frage stellen wollen. Was wir versuchen ist, wir haben in der Zwischenzeit, nachdem wir ja 3 Töchterunternehmen haben, versucht, unsere interne Kommunikation auf einer Plattform zu vereinheitlichen. Wir haben das zusammengeführt. Wir versuchen, mit den gleichen Bausteinen zu arbeiten. Wir versuchen mittlerweile in einer verständlichen und wiederkehrenden Sprache zu arbeiten. Wir versuchen auch unsere Kolleginnen und Kollegen in den Produktionsbereichen, soweit es möglich ist, in ihren Muttersprachen abzuholen. Wir haben natürlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, speziell im Produktionslogistikbereich, die nun einmal nicht muttersprachlich Deutsch sprechen. So, das heißt, umso besser ich den in einer verständlichen Sprache erreichen kann, umso besser kann ich es auch kommunizieren, was ich gerne möchte. Wir versuchen, zweimal im Jahr Townhall-Meetings abzuhalten. Wir versuchen, in einzelne Standorte zu gehen. Das heißt, direkte Kommunikation. Erreiche ich damit alle? Nein, natürlich nicht. Aber ich versuche, so viel wie möglich direkten Kontakt zu halten. Das heißt, ein simpler Spaziergang am Morgen durch die Büros oder durch die Produktion oder einmal ein spontan. Wie geht's euch? Ich glaube, damit kann man unheimlich viel bewegen und kann unheimlich viel damit auch direkten Kontakt herstellen. Das heißt, es geht nichts über eine direkte Ansprache und einen direkten Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein hoher Aufwand. Aber ich glaube, der hohe Aufwand ist es am Ende des Tages tatsächlich wert.
Ja. Habt ihr Büro und Produktion sehr stark. Wie viele Leute sind in der Produktion?
Ich würde sagen, in Summe sind es 2/3, die bei uns in den Produktions- und Logistikbereichen arbeiten und 1/3 in Vertrieb, Marketing, Verwaltung.
Und wie viele Nationen habt ihr?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber wir haben das letzte Mal allein in der Brauerei sind es deutlich über 10. Okay. Und wahrscheinlich im Summe in unserer Unternehmensgruppe werden das um die 15, 16 verschiedene Nationen sein.
Ja, Wahnsinn. Und habt ihr, weil du gesagt hast, eine gemeinsame Plattform, habt ihr da eine App dann für die
Mitarbeiter? Genau, das ist eine für jeden, der ein Mobiltelefon hat, und das hat mittlerweile tatsächlich jeder, eine zugängliche App, nennt sich Durstig, wo einerseits Botschaften gesendet wird, wo aber auch freudige Nachrichten geteilt werden, wo auch Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, an internen Gewinnspielen teilzunehmen. Das heißt, das Ding wird ständig bespielt, wird kommentiert. Das war am Anfang eine sehr einseitige Kommunikation. Das heißt, das war ein reiner Informationskanal. In der Zwischenzeit findet schon deutlich mehr Interaktion statt. Geht das innerhalb von Monaten? Nein. Mhm. Braucht das Zeit und Inhouse-Werbung oder Unterstützung? Ja. Und es funktioniert wieder nur so, indem die Führungskräfte selber sich hinsetzen, Kommentare schreiben, etwas erzählen, etwas von sich preisgeben. So funktioniert es. Und was wir lernen, und ich glaube, da bin ich in der Zwischenzeit die falsche Generation, aber ich muss es trotzdem tun oder darf es trotzdem tun, Kurzvideos erfüllen in der Zwischenzeit ihren Zweck, und TikTok ist leider nicht umsonst sehr erfolgreich. Ja. Und so 7- bis 10-sekündige Reminder, kurze Statements des Vorstandes, der Geschäftsleitung, einzelner Mitarbeitenden, das wird deutlich mehr kommuniziert als ein einseitiges Memo, das irgendwo hingeschickt wird. Ja, muss man sich anpassen.
Ich sehe das genauso. Also wenn man, viele Unternehmen sagen immer, ja, wir kommen nicht mehr zu den Jungen hin, sage ich, ja, wenn der falsche Kommunikationskanal ist, ein Brief schicke ich ja nicht mehr weg, ja, sondern schreibe ein E-Mail. Und LinkedIn, Social Media, TikTok und sind halt neue Kanäle der Kommunikation, wo ich mich positionieren kann.
Es gibt schon Gelegenheiten, wo man auch einen Brief schreiben kann. Man kann seiner Frau zum Beispiel einen netten Brief schreiben. Aber ob du im Unternehmen tatsächlich deine junge Generation erreichst, das glaube ich nicht.
Ja, oder Bewerberinnen oder Bewerber. Ja, und das ist aber ein wichtiger Punkt. Gibt es ein Kommunikationsritual oder Prinzip, das sich für dich besonders bewährt hat?
Für mich ist es nach wie vor vielleicht auch, klingt nach Oldschool, für mich ist es tatsächlich eine Form der persönlichen Kommunikation, eine Zugänglichkeit, das ist auch ein gelebtes, offenes Büro. Es gibt bei mir tatsächlich die offene Bürotür und eine Anekdote vielleicht dazu, wie ich begonnen habe. Es gab eine Türe von meinem Vorstandsbüro in den Gang, wo jeder vorbeigehen kann und jeder rein kann. Die wurde aber zugemacht. Das heißt, man musste über ein Sekretariat in das Büro des Vorstandes gehen. Das war eine meiner ersten Tätigkeiten, diese Türe wieder aufzumachen. Ja, okay. Also es kann auch tatsächlich, wenn jemand ein Anliegen hat, wenn jemand etwas teilen möchte, wenn ich da bin, wenn ich gerade in irgendeinem Termin sitze, zu mir kommen und mit mir sprechen. Und ich schätze das persönliche Gespräch tatsächlich über alles.
Passiert das?
Das passiert selten, aber es passiert. Und es passiert interessanterweise, und das macht mich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad nachdenklich, immer mit denselben.
Okay.
Also wenn jemand einmal erkannt hat oder wenn ein Kollege oder Kollegin erkannt hat, dass das funktioniert, dann kommen sie auch immer wieder. Aber es gibt natürlich, und das ist, glaube ich, schon ein Phänomen in Österreich und in unserer sehr hierarchischen Kultur nach wie vor, es gibt schon auch noch eine sehr hohe Schwellenangst. Also ich glaube, wenn man als Vorstand, Geschäftsführer wissen möchte, was in seinem Unternehmen passiert, muss man selber rausgehen. Zu hoffen, dass die Belegschaft zu einem kommt, das wird eine falsche Hoffnung bleiben.
Ja, trotzdem haben die meisten Vorstände auch Angst, eine offene Tür zu haben, weil sie sagen, es kann ja auch viel passieren, aber du bestätigst auch unsere Erfahrung, weil die Hierarchie einfach wirkt in unserer Gesellschaft in Österreich sehr stark. Und daher
passieren kann am Weg nach Hause auch was.
Ja. Werte und Umsetzungskraft. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig? Und wie setzt du sie konkret im Alltag um?
Mir persönlich sind grundsätzlich sehr alte, fundamentale Werte wie ein hohes Maß an Ehrlichkeit, damit verbunden auch Geradlinigkeit, dass das Gegenüber weiß, woran es ist. Ich bin, glaube ich, niemand, der um den heißen Brei lang herumredet, wird natürlich manchmal als zu direkt, zu vielleicht forsch gesehen. Ich schätze es aber für mich auch, ich weiß ganz gerne in einem Gespräch, woran ich bin. Mhm. Und also Geradlinigkeit, Ehrlichkeit. Ich bin wahrscheinlich meinem Sternzeichen geschuldet, ein Pünktlichkeitsfanatiker.
Was bist du vom Sternzeichen?
Jungfrau.
Aha. Okay.
Wahrscheinlich sogar eine ausgeprägt typische in dem Fall. Ich schätze Pünktlichkeit. Ich finde, wenn man mit jemandem eine Vereinbarung trifft, dann ist die weitestgehend einzuhalten. Gelingt das immer? Nein, es gelingt nicht immer, aber für mich sind Menschen, die mich dann eine halbe Stunde irgendwo warten lassen, das finde ich nicht wertschätzend. Mhm. Drittes Thema, Wertschätzung, dem Gegenüber die Chance geben, auch was zu erzählen, was zu lernen. Geradlinigkeit, habe ich schon erwähnt, ist sicherlich essentiell und ich glaube, am Ende des Tages auch ein hohes Maß an Herzlichkeit und Menschlichkeit. Ja, es geht um Zahlen, Daten und Fakten. Ja, es geht um Ergebnis. Ja, es geht um Weiterentwicklung. Aber am Ende des Tages geht es um Menschen, um Nähe, um Wärme und um Herzlichkeit.
Schön gesagt. Wie sorgst du dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist im Unternehmen?
Das müsste man wahrscheinlich jemanden anderen fragen, aber ich glaube, ich versuche es weitestgehend vorzuleben. Ich versuche es zu erzählen. Ich versuche es für mich einzuhalten, voranzugehen, ein gutes Beispiel abzugeben. In ganz vielen Fällen immer noch das Positive zu suchen und zu sagen, wir werden das in der Form irgendwie schaffen. Ich finde, Menschen, die ständig das Glas tatsächlich halb leer sehen, mühsam, die kosten unheimlich viel Energie. Ja, es gibt Situationen im Berufs- und im Privatleben, die extrem schwierig sind. Wir befinden uns aktuell auch in der Bierbranche in einer extrem schwierigen Situation. Aber letztendlich ist es unsere Aufgabe, dafür Lösungen zu finden. Und ich glaube, als Vorbild, dass Führungskräfte nun einmal, oder die Führungskräfte sollten Vorbildfunktionen einnehmen, ist es wichtig, das vorzuleben und vorzugeben, aber auch die Maßstäbe, die man andere setzt, ganz, ganz klar an sich selber zu setzen.
Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag?
Das ergibt sich zurzeit tatsächlich von selber, nachdem ich ja zusätzlich zu meiner Vorstandsfunktion auch die Geschäftsleitung der Otterkringer Brauerei übernommen habe, stellt sich das Thema Effizienz als Thema nicht, weil letztendlich der Tag wunderbar getaktet ist. Mhm. Das heißt, es bleibt leider zu wenig Zeit für Leerläufe, klingt negativ, aber manchmal braucht man auch eine Stunde zum Nachdenken. Das heißt, im Augenblick ist es gut getaktet, es funktioniert. Ich schaffe es immer noch, mir zumindest den halben Freitag so frei zu halten, dass ich Zeit habe, Dinge zu lesen, dass ich Zeit habe, mal eine Stunde über Themen auch in Ruhe nachzudenken. Das heißt, man hat es trotzdem, glaube ich, in seiner eigenen Verantwortung, Zeit zu schaffen. Und wir haben ja alle gemeinsam einen Vorteil. Wir haben das gleiche Ausmaß an Zeit zur Verfügung. Jetzt ist es auch hilfreich, wenn man nicht 10 Stunden am Tag schlafen muss, man ein bisschen weniger schlafen kann und trotzdem ausgeschlafen ist. Aber am Ende des Tages ist es eine Frage der Disziplin. Mhm. Ich muss mir meine Zeit selber schaffen. und ich kann sie mir selber schaffen, gelingt mir das immer? Nein, das gelingt mir natürlich nicht immer. Und manchmal denkt man sich nach einer Woche, ja, schnell vergangen. Wenig Zeit zum Nachdenken gehabt. Und das sind aber die Wochen, die wahrscheinlich nicht die idealen sind. Mhm. Ich glaube, man muss sich die Zeit zum Nachdenken schaffen.
Unbedingt wichtig. Ich finde, das ist das schönste Zeit. Und zum Sinnieren.
Absolut.
Ich sage ja, einfach zu sitzen und zu sinnieren, kein Träumen. Handy anzuschauen, ja genau, und zu beobachten, ist also ist mein Runterkommen. Ja, das ist absolut. Einfach nichts zu tun und zu schauen. Ist fast schon verboten in unserer Welt. Hast du eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast loszuwerden, also organisatorisch oder auch mental?
Der Business Snack aus der Praxis.
Ich glaube, das geht ganz klar einher mit Erfahrung. Mhm. Ich glaube, wenn man am Anfang seines Berufslebens steht, haltet man tatsächlich ganz, ganz viele Dinge für immens wichtig. Man lernt im Laufe seines beruflichen und privaten Lebens ganz gut zu filtern und vielleicht eine Anekdote auch aus meinem Umgang mit E-Mails, auch in meinem alten Unternehmen, einem Weltkonzern. Ich habe mir immer zur Angewohnheit gemacht, während meines Urlaubs natürlich ganz selten E-Mails zu beantworten, tue ich nicht, außer es ist irgendetwas, was unaufschiebbar dringend ist, und habe mir dann zur Angewohnheit gemacht, kein einziges E-Mail nach meiner Rückkehr zu beantworten, nämlich mit dem Outcome, dass die wichtig waren, kamen tatsächlich ein zweites Mal und der Rest ist unwiederbringlich verschwunden. Mhm. Das funktioniert.
Mir hat das schon ein Freund von mir gesagt, dass er das macht. Er hat gesagt, wie soll ich 1000 E-Mails lesen nach dem Urlaub? Also da habe ich ja gleich mal Urlaub verpufft. Ja. Und er sagt, wenn es wichtig ist, kriege ich es ein zweites
ja,
Mal.
Ja, und das ist auch, glaube ich, ein Privileg, wenn man eine gewisse berufliche Position erreicht ja. hat, dass dann die Frage halt noch einmal kommt. Und ich glaube, dieses Privileg darf man sich nehmen und ich kann damit ganz gut leben und bin auch drauf gekommen, dass man bei sehr, sehr vielem E-Mail-Verkehr einfach aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, in Kopie steht. Das ist schon überhaupt nicht wichtig.
Ja. Nein, ich glaube, wir arbeiten alle nicht am offenen Herzen und ich sage das auch immer, man muss sich selber nicht so wichtig nehmen, ja, weil wenn es nicht funktioniert, kommt eh der Anruf.
Genau.
Ja, und dann war das E-Mail eh schon falsch, wenn es nur per E-Mail kommt.
Ich bin auch übrigens ein großer Freund davon, dass man dann, wenn es tatsächlich wichtig ist, zum Telefon greift oder noch besser, wenn es im Büro passiert, diese 20 Meter Luftlinie mit auf sich nimmt und zu seinem Kollegen hingeht oder zur Kollegin geht und persönlich kurz miteinander spricht. Da lösen sich ganz viele Themen ganz schnell.
Ja, da werden wir noch ein Thema kriegen, weil die Jugend, das beobachte ich, halt gern schreibt, ja, gern Sprachnachrichten macht, statt dass sie kurz anrufen. Also meine Tochter sagt dann immer, Mama, da störe ich sie ja. Sag ich, sie hebt ja nicht ab, wenn sie nicht will.
Genau.
Ja, nein, da mache ich eine Sprachnachricht.
Das kann ich ja selber entscheiden. Ja,
das ist... Aber es wird nur spannend werden, wie sich da die Kommunikation entwickelt mit dieser Generation. Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist?
Ich glaube, das baut auf dem, was ich vorher schon erzählt habe, auf. Ich glaube, in einer Organisation und in einem Umfeld, wo Vertrauen eine essentielle Rolle spielt, gibt es auch das Vertrauen und die Kultur, die geschaffen wird, um Fehler zu machen. Und ich kann es nur aus meiner beruflichen und privaten Entwicklung sagen, man lernt tatsächlich am meisten dazu, wenn man mal irgendwo gravierend was falsch gemacht hat. Und ich glaube auch, dass sich das über die eigene Erziehung und über die Erziehung seiner Kinder ganz gut widerspiegelt. Wir haben unsere Kinder immer versucht, in einem Umfeld zu erziehen, dass sie, egal was passiert, immer nach Hause kommen können. Mhm. Dass man als Eltern nicht immer über alles glücklich ist, das ist ganz normal. Mhm. Aber nach Hause kommen, darüber reden und dann eine Lösung zu finden, kann man, glaube ich, auch beruflich umsetzen. Für mich ist ein Umfeld, wo Fehler verheimlicht werden, wo Fehler anderen in die Schuhe geschoben werden, ist für mich ein Arbeitsumfeld, das toxisch ist. Mhm. Das funktioniert nicht. Ja, es gibt ein Problem, es gibt einen Fehler, den wir gemacht haben, wir analysieren den, machen ihn idealerweise kein zweites und kein drittes Mal. Da ist dann selbst bei mir irgendwann einmal auch das Akzeptanzlevel niedrig. Aber wenn es passiert, dann passiert es. Mhm. Und das Gleiche gilt für Innovation. Ich glaube, Innovation kann man auch nur zulassen oder ermöglichen, indem man seinen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit dafür gibt. Einerseits budgetär, andererseits aber auch noch viel wichtiger mit zeitlichen Ressourcen. Mhm. Wenn jeder rund um die Uhr mit Daily Business beschäftigt ist, wird keine Innovation entstehen. Mhm. Das heißt, du musst versuchen, Zeit zu schaffen und einen Raum zu schaffen. Gelingt das immer zur Perfektion? Nein, sonst hätten wir deutlich mehr Innovationen. Hm.
Ja, Zeit ist ein wichtiger Faktor. Was ist dein Zugang zum Fehler und was war dein persönlich wertvollster Lerneffekt?
Mein Zugang zu Fehlern ist, dass sie tatsächlich einerseits manchmal unvermeidlich sind, wo Entscheidungen getroffen werden und wo Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden, werden auch falsche Entscheidungen getroffen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Arbeitsumfeld, ein Unternehmensumfeld, wo jede Entscheidung bis zum letzten Prozentpunkt vorab analysiert dargestellt wird, extrem träge und langsam wird. Das heißt, Entscheidungen unter Unsicherheit sind für uns relativ normal. So, damit passieren Fehler in der Entscheidung, weil man halt Dinge falsch einschätzt, aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Veränderung, aufgrund von neuen Marktgegebenheiten. Und mein persönlich meist in Erinnerung gebliebener Fehler beruht tatsächlich auf Stillstand oder auf Zufriedenheit. Und das Beispiel ist in meiner vorherigen Firma, in der ich gearbeitet habe, in einem Land, in Polen, das Gefühl, das Geschäft funktioniert großartig. Es hat auch tatsächlich großartig funktioniert und wir haben das viel zu lange genossen. Mhm. Wir waren viel zu wenig aufmerksam, was rund um uns passiert. Und dann hat es uns tatsächlich in einem Jahr ganz schnell von allen Seiten erwischt, weil wir eben nicht mehr wachsam, nicht mehr aufmerksam genug, was auf dem Markt passiert ist, was in unserem Umfeld passiert ist. Das heißt, ich glaube, ein gewisses Maß an Zufriedenheit ist notwendig. Mhm. Darf man auch haben. Man darf sich auch freuen über Erfolge. Aber niemals aufhören, wachsam zu sein. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften ist. Wachsamkeit, was passiert rundherum. Und dann auch schnell zu versuchen, Reaktionen einzuleiten und Maßnahmen einzuleiten. Und das nicht zu übersehen. Mhm. Das war mein persönlich größter Fehler.
Ja, in Bewegung auch zu bleiben.
Absolut.
Ja. Na, es gibt ja das Sprichwort, nicht auf den Lorbeeren ausruhen, genau. Finde ich ein bisschen extrem, weil man darf sich schon feiern und ausruhen.
Ich auch.
Aber man muss wirklich wachsam sein. Also ich bin seit 20 Jahren Unternehmerin, ja, und wenn du da nicht wachsam bist, dann
gibt es dich irgendwann nicht mehr.
Ja, bleibst übrig. Zusammenarbeit und Erfolge. Was machst du für dich und für die gute Zusammenarbeit, gerade in komplexen Organisationen?
Ich glaube, man kann nur Umfelder schaffen, man kann Rahmenbedingungen schaffen, man kann, ich nenne es immer, nicht falsch verstehen, Spielplätze schaffen, wo sich Kolleginnen und Kollegen entwickeln können, weiterentwickeln können, wo man ein inklusives Miteinander fördert. Man kann eigentlich als Führungskraft am allerersten Möglichkeiten bieten und dann hoffentlich ein Team haben oder kreiert haben oder ausgewählt haben, das diese Möglichkeiten nutzt. Und das Gleiche erwarte ich mir in meiner Rolle. Mhm. Das heißt, ich kann mich in einem Umfeld, wo ich die Möglichkeit bekomme zu gestalten und nicht jedes kleinste Detail mit irgendjemand abzustimmen, kann ich mich auch selber entwickeln. Hm. Und das Gleiche, glaube ich, gilt dann für Kolleginnen und Kollegen.
In der Zusammenarbeit.
In der Zusammenarbeit.
Jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, als Bierunternehmen oder Getränkeunternehmen, Wie gehst du mit Erfolgen um? Feiert ihr bewusst? Gibt es bei Otterkringer dann ein Freibier? Oder wie feiert ihr Erfolge? Wie geht es mit dem Thema grundsätzlich um?
Natürlich. Ich glaube auch, dass es nichts Schlimmeres gibt, als in Unternehmen sich nicht zu freuen und auch kleine Erfolge zu feiern, Misserfolge zu diskutieren, sie zu analysieren, aber auch kleine Erfolge zu feiern. Und natürlich gibt es bei uns auch einmal ein Feierabendbier, das auf Haus geht. Kann auch ein alkoholfreies Bier sein. Natürlich gibt es auch Gelegenheiten, zum Beispiel im kommenden Juli und August, wenn unsere Brauerei wieder geöffnet ist für die breite Öffentlichkeit, da werden auch unsere Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die werden aber auch aus den anderen Standorten eingeladen. Das heißt, wir haben schon eine sehr ausgeprägte Kultur, miteinander zu feiern, ist auch unserer Branche geschuldet. Mhm. Das ist schon eine sehr unterhaltsame Branche. Wir haben sehr viel mit Gastronomen, Gastronominnen zu tun. Du bist natürlich in einem Umfeld, wo per se eine ganz gute Stimmung herrscht und wo auch gefeiert wird, birgt auch gewisse Gefahren und Risiken. Und ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, dass man in diesem Leben aufpassen muss, dass man auch die Kolleginnen und Kollegen davor bewahren muss, jeden Abend irgendwo zu sein, weil man könnte, wenn man wollte, funktioniert auf Dauer nicht. Das heißt, behutsam damit umgehen, aber durchaus die Gelegenheiten ergreifen und feiern.
Ja, und ihr habt ja super Location, muss man dazu sagen, im 16. Ja. Ja, also ich durfte dort schon bei Veranstaltungen sein und muss jedes Mal sagen, es ist großartig, wenn man die Hallen rein darf und dort Musik hört, also bei Musikfestivals oder sonstiges. Also
ja, sehr vielfältig.
Ja, sehr genial. Ja, Foodtrucks, immer großartig, finde ich. Ja.
Ja, und wir haben den großen Vorteil, wir stören unsere Nachbarn nicht, weil vieles hinter den hohen Mauern stattfindet. Das heißt, da kann man auch länger feiern.
Ja, ist ein riesiges Areal, wirklich. Genau. Ja, wirklich schön. Wo siehst du High Performance in den nächsten Jahren?
Ich glaube, das ist ja für alle absehbar und sichtbar ist, dass tatsächlich Entwicklungen schneller passieren. Ich glaube aber nach wie vor, dass das Ganze aufbaut auf dem von mir vorher zitierten Wachsamsein, auf Neugierde. Ich glaube, es wird weiterhin, die KI wird uns unterstützen, die KI wird uns helfen, wiederkehrende Tätigkeiten zu vereinfachen und damit aber in einem Idealszenario ressourcenfrei zu machen innerhalb unserer Belegschaft für neue Themen. Das heißt, ich fürchte mich tatsächlich überhaupt nicht vor dieser Entwicklung, sondern ich glaube, wir sind sogar gut beraten, uns damit täglich auseinanderzusetzen und zu schauen, welche Tätigkeiten, welche wiederkehrenden Aufgaben können wir tatsächlich automatisieren und werden wir automatisieren. Bedeutet aber nicht unbedingt, dass es deswegen weniger Kolleginnen und Kollegen geben wird. Die werden andere Dinge tun. Und ich glaube, die werden wir für andere Bereiche nutzen können. Dann können wir möglicherweise mehr Leute im Vertrieb, im direkten Kundenkontakt einsetzen. Wir können mehr Leute einsetzen, um uns mit Trends zu beschäftigen, um Innovationen zu entwickeln. Und auf dem aufbauend wird, glaube ich, eine High-Performing-Organisation oder High-Performing-Culture sich wertetechnisch nicht dramatisch verändern. Mhm. Ich glaube, dass die von mir schon vorher erzählten Werte auch in den nächsten 20 Jahren hoffentlich, vielleicht ist das mehr eine Hoffnung als ein Glaube, hoffentlich noch Bestand haben werden.
Ja, gehe ich auch davon aus. Ich glaube, Werte, solange die Menschen in den Organisationen sind, werden die Werte bleiben, weil sie davon geprägt werden. Und auch die Wahrnehmung der letzten Jahre. Ja, aber wir werden sehen, wir sind beide keine Zukunftsforscher.
Nein.
Aber auch die Zukunftsforscher haben nicht immer recht.
Ja, und so viel sei gesagt, ich fürchte mich nicht. Mhm.
Noch eine persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance?
Was wäre mein Business-Snack für mehr High-Performance? Nehmt euch Zeit, euch auseinanderzusetzen mit euren Kolleginnen und Kollegen. Nehmt euch mehr Zeit, Gespräche zu führen. Nehmt euch mehr Zeit, euer Gegenüber zu verstehen. Und vielleicht mischt euch ein bisschen weniger ins Tagesgeschäft ein, wenn ihr das Vergnügen habt, Führungskräfte zu sein.
Super. Ich danke dir. Wir sind am Ende. Ja, wir haben die Zeit, du hast mich ja gefragt, wie lang wir dürfen. Ich würde ewig weiter so machen. Ja, das ist immer das Nette. Danke dir, Markus, für deine Offenheit und für den Podcast.
Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anke.
Danke. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, wo ich über die Details der 8 Säulen spreche. Oder auch die anderen Podcasts mit den anderen Interviewpartnerinnen und Partnern. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt? Dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst ein Ergebnis bereits in einer Minute später per E-Mail. Komplett kostenlos übrigens. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben, gerne sehr modern per LinkedIn oder auch ganz altmodisch per E-Mail an office@bequiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstöße für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Bequiz Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bequiz.at.